Und nun zum Sport.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Schaffen es der FC Bayern und Borussia Dortmund ins Finale der Champions League, gibt es die Neuauflage des Endspiels von 2013? Erste Antworten liefert diese Woche, wenn die Münchner auf Real Madrid treffen und es der BVB mit dem frisch gekürten französischen Meister Paris zu tun bekommt. Die Generalproben hätten unterschiedlicher nicht laufen können. Ein Sieg des FC Bayern, aber wieder ordentlich Trubel nach Aussagen von Uli Hoeneß, eine 1:4 Klatsche der Dortmunder gegen RB Leipzig. Wie ist die Lage der beiden deutschen Clubs vor den Halbfinal-Hinspielen der Königsklasse und was ist bei ihren Gegnern so los? Darüber sprechen wir heute. Das Trio Infernale bilden SZ-Fußballchef Christoph Knäher. Hallo Christoph.
Hallo.
Fußballreporter Javier Caceres.
Hallo Anna.
Und Anna Dreher. Hallo.
Werbung.
Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, der FC Bayern hätte es so schön haben können. Ein 2:1-Sieg in der Bundesliga gegen Frankfurt mit 2 Toren von Harry Kane zur optimalen Vorbereitung auf die Champions League. Aber Uli Hoeneß hielt es für eine gute Idee, die Arbeit von Trainer Thomas Tuchel mit jungen Spielern zu kritisieren. Und so ist doch wieder ordentlich Stimmungsschwankungen angesagt. Wieso, Christoph, hat der Ehrenpräsident das denn kurz vor so einem wichtigen Spiel gemacht?
Tja, die Wege des Ulrich Hoeneß sind manchmal unergründlich, das muss man einfach so sagen. Meistens macht man sich sehr einfach und reduziert es auf seinen Bauch und sagt, Uli Hoeneß ist ein Bauchmensch und der Bauch hat halt gegrummelt und dann ist das dabei rausgekommen. Möglicherweise ist das auch diesmal so, aber man unterschätzt Uli Hoeneß auch manchmal, wenn man ihn nur auf den Bauch reduziert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da die ein oder andere Botschaft drin versteckt war. Möglicherweise hat er auch ein kleines Rumoren im Verein wahrgenommen. Da hat man in den letzten Tagen im Staff angeblich auch in der Kabine mal drüber nachgedacht, wie es denn so wäre, wenn man sowieso keinen Trainer findet, ob man dann nicht mit dem zurzeit erfolgreichen Tuchel nicht einfach weitermachen soll und der sei inzwischen reflektiert und habe vieles eingesehen und der FC Bayern auch. Ich glaube, dass das eine Scheindebatte gewesen ist, weil Thomas Tuchel im Zweifel das gar nicht wollen würde, wahrscheinlich, wenn man ihn nicht mit einem neuen Vertrag ausgestattet hätte. Kann mir aber schon vorstellen, so wie Uli Hoeneß tickt, dass er da einfach mal versucht hat auf öffentlichem Podium, das war ja eine FAZ-Veranstaltung, dass er da versucht hat, einfach mal die Tuchel-Debatte abzuräumen und gleichzeitig vielleicht auch ein, das ist jetzt Spekulation, aber gleichzeitig vielleicht auch ein kleines Briefchen an Max Eberl zu senden, der ja den neuen Kader bauen muss, um dem Max Eberl gleich mitzuteilen, wir wollen jetzt übrigens nicht dauernd Harry Kane für 100 Millionen kaufen, sondern der neue Trainer soll bitteschön auch mit jungen Spielern arbeiten können. Ich denke, dass es so ein Emotionsmix gewesen ist, der da Uli Hoeneß dazu bewogen hat, das zu sagen.
Du sprichst jetzt von Botschaften, die versteckt waren, Christoph. Unser Kollege SZ-Sportchef Claudio Catonio hat das auch vermutet, dass die Botschaft eben zum einen an Max Eberl ging und dann wahrscheinlich auch an den künftigen Bayern-Trainer, der voraussichtlich Ralf Rangnick heißen wird. Also genau das, was du gesagt hast, aktuelle Spieler besser machen, statt viel Geld für neue Profis auszugeben. Und dass diese Botschaft das eigentlich Irritierende sei, also im Sinne von am Ende hat eben doch noch Uli Hoeneß das Sagen. Könnte das denn auch Einfluss haben, diese jüngsten Aussagen auf die Entscheidung des Kandidaten? Also dreht er jetzt vielleicht eine Überlegungsschleife mehr, zumal ja Uli Hoeneß gesagt hat, er sei wild entschlossen, seine Meinung wieder deutlicher zu machen. Wie schätzt du das ein?
Also, dass Uli Hoeneß jetzt wild entschlossen ist, seine Meinung deutlicher zu machen, das kann man jetzt als Versprechen oder als Drohung werten, je nachdem, bei welcher Seite des Schreibtisches man sitzt. Also natürlich wird Ralf Rangnick oder wer auch immer darüber nachdenken, das ist klar, aber natürlich ist keiner der Bayern-Trainer-Kandidaten naiv, dass Uli Hoeneß immer noch derjenige ist, der an seinem Tegernsee über die Dinge entscheidet. Das ist natürlich auch vor diesem Satz schon klar gewesen. Ich glaube, damit wird sich ein Bayern-Trainer, wie immer er heißt, befassen müssen, dass er in einen Verein kommt, der aus einer extrem unruhigen Phase kommt, mit Wechseln nicht nur auf dem Trainerposten, sondern auch auf den Teppichetagen und mit einem neuen Sportchef namens Max Eberl, der sich aber selber da erst rein schaffen muss, der wahrscheinlich schon überrascht ist von der Wucht, die ihn da jetzt plötzlich überwältigt. Ein Sportchef Max Eberl, der als Top-Kandidat und starker Kandidat von Uli Hoeneß gilt, was aber bedeutet, dass er nicht unbedingt der Top-Kandidat der anderen Entscheider gewesen sein muss oder gewesen ist. Rummenigge, Dresen, Heiner. Also da ist schon extrem viel in Unruhe. Und deswegen, wenn wir über den Namen Rangnick reden, glaube ich, dass am Ende darauf ankommt, ob Ralf Rangnick, der das natürlich weiß, ob der sagt, das ist mir aber egal, ich wollte immer schon mal so einen großen Verein trainieren, ich wollte zuletzt auch in den letzten Jahren, habe es immer wieder versucht und drauf spekuliert, ich will da nochmal Titel gewinnen, ich will meine Trainerkarriere krönen, ich muss da nicht 10 Jahre bleiben und ich mache das jetzt einfach. Wenn er so denkt, dann wird er neuer Bayern-Trainer. Könnte mir aber vorstellen, dass jüngere Kandidaten, die doch im Aufsteigen begriffen sind in der Trainerkarriere, sich von so einer Unruhe und von so einem Zwischengeblubber eher abschrecken lassen.
Wann dürfte die Welt denn nun eigentlich erfahren, wer tatsächlich neuer Bayern-Trainer wird?
Ja, die Frage sollten wir jetzt in einen Briefumschlag stecken und an den Tegernsee schicken oder in ein Faxgerät, das wäre wahrscheinlich standesgemäßer. Also wir sind alle nicht dabei, wir hören viel, auch aus den unterschiedlichsten Quellen. Was mich so ein bisschen stutzig macht tatsächlich ist, dass es ja Anfang letzter Woche offenbar hieß, da war ja aus den Kanälen so, es ging jetzt relativ schnell. Und dass man jetzt immer noch noch keinen Vollzug meldet, dass man jetzt vom Real-Hinspiel redet, das erst über die Bühne gehen müsse, vielleicht sogar vom Real-Rückspiel. Das kann ganz normales Prozedere sein, weil man dieses Halbfinale nicht überschatten und überlasten will. Es hat sich aber Anfang vergangener Woche ein bisschen anders angehört. Also von daher kann man schon ein bisschen davon ausgehen, ein bisschen vermuten, dass da hinter den Kulissen schon auch gerangelt wird und dass es da um die eine oder andere Spitzfindigkeit, über die wir ja auch gerade geredet haben, wer darf was machen, wer hat welche Macht, wer spricht womit, dass es darum schon noch geht.
Javier, was zeigt denn das alles über die aktuelle Verfassung dieses Vereins, der ja schon bekannt dafür ist, dass er einen sehr hohen Unterhaltungswert hat, aber die Wende kam jetzt ja doch ein bisschen überraschender, also die Hoeneß-Kritik zu diesem Zeitpunkt.
Ja, die kam also für mich völlig überraschend und auch ich bin ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht sagen entsetzt, aber ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass es in diesen Tagen zu einer irgendwie Eskalation gekommen ist und zum anderen überhaupt die Frage erwogen wurde, den neuen Trainer vor dem Hinspiel gegen Real Madrid festzuzurren oder zwischen diesen beiden Partien. Es ist ja nicht irgendein Gegner, es ist nicht irgendein Wettbewerb, es ist im Grunde eine Art von vorweggenommenem Finale. Und wenn man in den letzten, man muss schon sagen, Jahrzehnten etwas gelernt hat, dann eigentlich, dass wenn man gegen Real Madrid spielen und bestehen will, dass man dann wirklich absolut jede Pore eines jeden Körpers, eines jeden Mitarbeiters auf Real Madrid polen muss. Da jede kleinste Ablenkung kann wirklich fatale Folgen haben. Das ist nicht einfach so dahingesagt. Das ist schon richtig. Also in dem Moment, wo die Champions League-Hymne erklingt, ist vieles von dem, was vorher gesprochen wurde, weg. Aber natürlich befasst sich so eine Mannschaft mit der Frage zum Beispiel, wer wird nächstes Jahr mein Chef? Was bedeutet das für mich? Muss ich mich oder sollte ich jetzt mal mich langsam in Position bringen, um den Verein zu verlassen? Solche Dinge, das stört eine Vorbereitung ungemein. Und da kann ich den Ärger von Thomas Tuchel, der ja nicht nur um die Frage kreiste, ob Uli Hoeneß jetzt meint, dass er jüngere Spieler nicht besser macht, sondern eben auch darum, dass vor diesen Partien, die fast schon entscheidender sind als das Finale, dass da nochmal so ein Störgewitter da in die Landschaft gesetzt wurde. Also das konnte ihm nicht schmecken und das ist tatsächlich so ein bisschen eine Kiste, über die man sich in Madrid natürlich wahnsinnig freut.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Unruhe beim Gegner ist immer gut. Und Tuchel war ja auch tatsächlich sehr angefasst. Also er hat ja Dinge gesagt, wie, dass er sich in seiner Trainerehre gekränkt fühlt und an seinem tiefsten Verständnis als Trainer kratzt. Das sind ja Punkt. Das Spiel gegen Frankfurt haben die Bayern dann trotzdem gewonnen. Und jetzt sagst du, Javier, wenn die Champions League-Hymne erklingt, dann ist das vielleicht auch schon wieder vergessen. Ich stelle trotzdem die Frage, was glaubst du denn, wie sich diese angespannte Stimmung, diese großen Nebengeräusche jetzt auf diese Champions League-Partie gegen Real Madrid auswirken können? Ich erinnere nochmal an der Stelle, es ist das erste Champions League-Halbfinale der Münchner seit 2020.
Ja, wie gesagt, also das ist in meinen Augen kontraproduktiv gewesen, diese Debatten loszutreten. Es war absolut auch unnötig. Also es ist selbst, sagen wir mal, unterstellt, dass Uli Hoeneß recht hat, was Thomas Tuchel ja in Abrede stellt, dass er da Probleme hat oder sich mit jüngeren Spielern zu beschäftigen und sie weiterzuentwickeln, was, glaube ich, Tuchel tatsächlich gut widerlegen kann. Selbst wenn man unterstellt, dass da irgendwie ein Fünkchen Wahrheit drin liegt, dann frage ich mich, warum jetzt? Also das sind Debatten, die man auch führen kann, wenn die Saison vorüber ist, also komplett vorüber ist. Also die Meisterschaft ist ja für den FC Bayern gelaufen, der Pokal ist vorbei. Aber hier steht man tatsächlich vor der Chance, nochmal ein internationales Zeichen zu setzen. Und da muss ich sagen, hätte man sich die eine oder andere Bemerkung tatsächlich sparen können. Also ich glaube, der Fokus hätte komplett auf diesen beiden Partien liegen müssen jetzt. Und das ist nicht gegeben. Das lässt sich, glaube ich, nicht wegdiskutieren.
Christoph, wie schätzt du das ein?
Also es ist natürlich wie immer, das ist ja das, was alle Spieler immer sagen und was Javier auch gerade schon gesagt hat, die Champions-League-Hymne, die steht und klingt über allem. Man führt ja manchmal auch neuen Spielern, die man locken möchte, die Hymne vor und sagt, du kannst bei uns Champions-League spielen. Ich glaube schon, dass morgen, also beziehungsweise das wird ja für alle Halbfinals gelten, ich glaube schon, dass dann, wenn um 21 Uhr die Hymne angeht, dass dann die Körperspannung bei 100% liegt. Aber klar ist ja, dass das sowieso kein FC Bayern ist, der in absoluter Selbstverständlichkeit einen etablierten Spielstil darunter spielt und komplett bei sich ist. Die sind ja sowieso, die kommen ja sowieso aus einer etwas turbulenten Achterbahnsaison und werden sozusagen es über andere Tugenden lösen müssen, so wie es gegen Arsenal auch schon war. Da hatte man schon das Gefühl, der FC Bayern hat ins Geschichtsbuch geguckt und nochmal so ein bisschen seine eigenen Widerstandskräfte aktiviert gegen einen Liga-Trend. Das werden sie wieder versuchen müssen. Aber natürlich ist klar, dass allein schon, wenn das Trainerteam ein bisschen grummelig und ein bisschen grantig ist, und das Trainerteam hat Grund dazu, nach der Hoeneß-Aussage, dass das alles irgendwie sich überträgt und im Sinne von irgendwelchen Vibrations irgendwie in der Kabine vorhanden ist. Deswegen glaube ich nicht, dass man es am Ende nachweisen kann und sagen, die Szene in der 78. Minute ist auf den Satz von Uli Hoeneß zurückzuführen. Aber es führt zu einem Grundgefühl oder beziehungsweise man muss sagen, es verstärkt ein Grundgefühl, dass die Mannschaft nicht so komplett bei sich ist. Und es überlagert halt vor allem ein bisschen dieses 2-1 gegen Frankfurt. Das war jetzt kein Sieg, wo der FC Bayern, wie Jürgen Klopp sagen würde, die Sterne vom Himmel gespielt hat. Aber es war da gemessen daran, also ja, wirklich um nichts mehr geht in der Liga, war es eigentlich im Grunde der professionelle Sieg, den es gebraucht hat, mit Toren von dem Spieler, auf den es ankommen wird, Harry Kane. Also das war genau das, was man vor so einem Spiel in der Situation eigentlich machen muss. Und dass das ein bisschen in den Hintergrund gerät, das wird niemandem in der Kabine schmecken und das wird man wahrscheinlich auch mit in die Kabine hineintragen.
Javi, wie ist denn auf der anderen Seite die Lage bei Real Madrid? Meister in Spanien mit den deutschen Nationalspielern Toni Kroos und Antonio Rüdiger, mit dem früheren Bayern-Trainer Carlo Ancelotti. Auf was für einen Gegner treffen die Bayern da? In welcher Dimension von Selbstbewusstsein bewegen sich die Königlichen?
Also Real Madrid, wenn die etwas haben, historisch und selbst in Situationen, in denen sie eigentlich schlecht gespielt haben, dann haben sie immer Selbstbewusstsein. Sie sind gerade in diesem Wettbewerb einfach zu Hause. Sie haben das Ding häufiger gewonnen als jeder andere Club Europas. Und jetzt in dieser Saison ist es im Grunde das große Ziel. Sie wissen seit Wochen, dass sie den Meistertitel nicht verlieren können. Sie haben am vergangenen Freitag bei Real Sociedad San Sebastian im Grunde die gesamte A-11 schonen können und haben trotzdem gewonnen. Also die haben schon, die reisen, glaube ich, mit der Gelassenheit an, die Ancelotti verkörpert, wenn er an der Bank, an der Seitenlinie steht. Es ist eine Mannschaft, die jetzt den Titelverteidiger Manchester City aus dem Wettbewerb geworfen hat. Das ist schon ein Team, das vielleicht nicht immer brilliert, aber taktisch so hervorragend auch eingestellt wird von Ancelotti, dass man wirklich absolut an die Grenzen gehen muss als Spitzenteam, um ein Team wie Real Madrid aus dem Wettbewerb zu kicken. Jude Bellingham hat einen grandiosen Saisonstart hingelegt, hat sehr viele Tore erzielt. Das ist in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden. Aber das weiß man ja aus Dortmunder Zeiten, das muss nicht seine ureigenste Mission sein, sich im gegnerischen Strafraum zu verirren und die Buden zu machen. Der kann auch sehr wichtig sein als Box-to-Box-Spieler. Groß ist in einer fantastischen Verfassung, also seine Berufung in die deutsche Nationalmannschaft kommt ja nicht aus dem Nichts. Es ist ja keine Nostalgieveranstaltung, sondern hat sehr viel damit zu tun, dass er möglicherweise eine seiner besten Saisons überhaupt spielt, der Karriere. Antonio Rüdiger ist auch seit Wochen absolut nicht wegzudenken, ist der absolute und unumstrittene Abwehrchef. Und insofern, ja, also es führt kein Weg dran vorbei. Und deswegen bin ich so erstaunt über diese ganzen Debatten, die teilweise, glaube ich, wirklich unnötig sind beim FC Bayern. Man muss wirklich an seine Grenzen gehen, um Real Madrid aus diesem Wettbewerb zu eliminieren.
Ich höre so ein bisschen raus, dass du es den Bayern dann in der aktuellen Verfassung nicht zutraust.
Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Der Engländer würde sagen, as a matter of fact, tippe ich auf ein Finale, in dem der FC Bayern steht. Es ist ja ganz kurios, also die sind sehr oft auseinandergetreten, das ist ja so ein bisschen der europäische Klassiker. Es hat nie ein Finale gegeben, Real Madrid, FC Bayern. Und die Bayern haben in diesem Wettbewerb auch eine ähnliche Widerstandsfähigkeit wie Real Madrid gezeigt, immer wieder. Real Madrid ist auch sehr, sehr lange und sehr, sehr häufig an deutschen Mannschaften, gerade am FC Bayern, gescheitert. Das ist schon so etwas wie ein kleiner Angstgegner für die Madrilenen.
Da werden natürlich, Achtung Phrase, Details entscheiden, wo die dann liegen, dann in diesen 180 Minuten mindestens. Es kann ja auch im Rückspiel noch eine Verlängerung geben.
Das wird man dann im Zuge dieser beiden Spiele sehen. Aber ich sehe mitnichten die Bayern chancenlos. Ich glaube nur, dass die Vorbereitung der Aufgalopp um einiges entspannter hätte sein können, sollen, müssen eigentlich. Ich glaube, die Bayern haben sich eines Vorteils beraubt, indem sie diese internen Debatten so öffentlich führen.
Werbung.
Kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Wer die Champions League hingegen noch nie gewonnen hat, ist Paris Saint-Germain, der Gegner des BVB. Seit Sonntag ist das Team von Trainer Luis Enrique vorzeitig französischer Meister in der vorerst letzten Saison mit Kylian Mbappé, der dann, so wie es aussieht, zu Real Madrid wechselt. Wie schwer wird es denn für den BVB gegen Paris in ihrem ersten Halbfinale seit 2013, Javier?
Das wird massiv, das zu massiven Schwierigkeiten führen. Also wir reden natürlich ganz grundsätzlich erstmal über ein Halbfinale der Champions League. Das ist ja nun tatsächlich nicht die erste Runde des DFB-Pokals. Also der PSG, auch für PSG gilt so in ähnlicher Weise das, was wir vorher über Real Madrid gesagt haben. Die haben einfach schon seit Wochen Zeit, sich komplett im Grunde aus der Meisterschaft rauszunehmen. Die haben am Wochenende gegen den Aufsteiger 3-3 gespielt, gegen einen Abstiegskandidaten. Haben Kylian Mbappé vor zwei Spieltagen im Grunde vollkommen geschont. Deren Sinne sind komplett ausgerichtet auf das Finale in London. So. Sie hatten ihre Schwierigkeiten gegen Borussia Dortmund in der Vorrunde. Das ist ja eine Neuauflage der Gruppenspiele, dieses Halbfinale. Und die Dortmunder haben jetzt am Wochenende jetzt erstmal eine sehr heftige Niederlage in Leipzig erlitten, 1-4. Aber ich habe den Eindruck, auch weil ich Borussia Dortmund in Madrid gegen Atletico gesehen habe, wie sie sich da nach einer fürchterlichen ersten Halbzeit berappelt haben. Und auch wenn man sich das Rückspiel nochmal anguckt, der Dortmunder gegen Atletico, ich habe den Eindruck, dass sie sowas zum einen kennen und zum anderen tatsächlich mit dem Erklingen der Champions League-Hymne abschütteln können. Also ich glaube, das ist eine sehr offene Auseinandersetzung werden wird mit natürlich der Frage, ob Kylian Mbappé sich zu der Form aufschwingen kann, die ihn zu einem der besten Spieler der Welt gemacht hat. Und er, also an Motivation wird es ihm überhaupt nicht mangeln, denn es ist für ihn die letzte Chance, mit der Mannschaft seiner Heimatstadt zum ersten Mal die Champions League zu gewinnen. Also sich schon so ein bisschen unsterblich zu machen in Frankreich, das ist, glaube ich, eine Geschichte, die ihn sehr reizt. Und ihn in den Griff zu bekommen mit der Abwehr vom BVB, das wird eine sehr interessante Geschichte, ja.
Ja, ich glaube im Übrigen, dass genau das, was der Javier gerade sagt, die Geschichte, die hinter und über allem steht, dass die am Ende den Ausschlag geben könnte. Man hatte ja in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt immer wieder das Gefühl, dass die Champions League ein bisschen was anderes ist, einfach als andere Wettbewerbe, und dass da so Sachen wie Legenden und Mythen eine größere Rolle spielen als vielleicht in den ganz normalen Ligenwettbewerben. Also oft hat sich im letzten Jahrzehnt oder in den letzten zwei Jahrzehnten oft hat sich wirklich die gute Story durchgesetzt am Ende, als ob das einer gescriptet hätte. Also man kann sich gut an 2013 erinnern, ans Triple des FC Bayern. Da ging es darum, die Vergangenheit zu bewältigen, das Finale der Horn, die schlechten Weltmeisterschaften, die Gerüchte, dass Lahm, Schweinsteiger, Robben und so, dass die nie was gewinnen. Dann hat Real unbedingt das 10. Mal gewinnen wollen. Dann hat es dann irgendwie geschafft. Ähnliche Geschichten gab es mit Klopp und Liverpool und überhaupt. Wenn man in die Vergangenheit guckt, gab es das oft, dass eine Mannschaft, die was gut zu machen hatte oder die eine gute Geschichte zu erzählen hatte, ein bisschen mehr Wucht, ein bisschen mehr Haltung, ein bisschen mehr Willen vielleicht drin hatte, auch wenn die Spieler das selber so akademisch sicherlich nicht wahrnehmen. Und diese Geschichte würde natürlich schon für Paris sprechen. Da geht's schon um was. Da geht's darum, nicht nur, dass sozusagen der Sponsor aus Katar endlich mal das sehen will, was er schon immer sehen will, und deswegen, wer die ganzen Milliarden da reinhaut, da geht es tatsächlich auch um dieses Rührstück mit Mbappé. Und die Frage wird sein, ob die Mannschaft daran zerbricht. Das kann ja auch sein. Das ist ja keine etablierte, historische Mannschaft, sondern eben eine zusammengekaufte Mannschaft. Oder ob diese Mannschaft diese Geschichte wirklich zum Anlass nimmt, durchzugehen. Das ist, glaube ich, für mich die spannende Frage.
Naja, es wäre so ein bisschen ähnlich wie bei Manchester City im vergangenen Jahr, die ja auch diesem Titel lang hinterhergerannt sind, ihn zuvor verpasst hatten gegen Thomas Tuchel. Kurioserweise ist Thomas Tuchel auch der einzige Trainer, der Paris Saint-Germain ins Endspiel geführt hat, damals in Lissabon, noch zu Pandemiezeiten. Das hat er dann verloren gegen den FC Bayern. Und kurioserweise hatte er damals auch eine ungleich schwerere Fußverletzung als jetzt, aber wer weiß, also vielleicht ist es ein Omen.
Welche Rolle spielt denn Mbappé? Du hast ihn jetzt schon herausgehoben, Javier, aber wie hat sich denn seine Rolle verändert, seit Messi und Neymar nicht mehr zum Kader gehören?
Also die Rolle von ihm hat sich natürlich insofern verändert, als er jetzt absolut alle Blicke auf sich zieht da in dieser Mannschaft. Also die PSG hat so einen kleinen Philosophiewechsel vollzogen, auch durch Luis Enrique, der früher zum einen also nachgewiesen hat, dass er tatsächlich mit auch einigermaßen verrückten, ich sag mal, Stars erfolgreich sein kann. Er hat ja mit dem FC Barcelona 2015 das Triple gewonnen, damals mit Neymar, mit Messi, mit Luis Suarez vorne drin. Hier in Berlin gegen Juventus Turin. Der verfolgt aber tatsächlich einen wahnsinnig mannschaftsorientierten Fußballansatz. Und da passten natürlich hätten Figuren wie Messi und vor allen Dingen der späte Neymar, würde ich mal sagen, überhaupt nicht hineingepasst. Mbappé ist ein bisschen anders. Der ist einfach der unumstrittene Held dieses Vereins, des Landes. Die Mannschaft ist schon auf ihn ausgerichtet und er steht nun überhaupt nicht mehr im Schatten von anderen Spielern. Das war ja jetzt vielleicht nicht nach außen erkennbar und problematisch, aber das ist natürlich eine komplett andere Situation. Es ist ein völliger Unterschied, ob man da mit zwei weiteren Tenören auf der Bühne steht, auf der Skala, oder ob man solo singen darf. Und das ist im Moment bei Mbappé so ein bisschen der Fall.
Und Christoph, wenn du jetzt auch diese große Geschichte, die Paris Saint-Germain eben mit Kylian Mbappé zu erzählen hätte, wenn man dann retrospektiv irgendwann zurückguckt und sagt, ja, das war dieser eine Moment, wo dieses Team die Champions League gewinnen musste. Was glaubst du denn, was das beim BVB wiederum auslöst? Also wir hatten jetzt schon thematisiert, diese 1:4 Niederlage, die sehr wehgetan hat gegen Leipzig im Wochenende in der Bundesliga. Zeigt der BVB jetzt sein Bundesliga- oder sein Champions-League-Gesicht? Julian Brandt hat ja am Wochenende gesprochen von einem kompletten Schlag aufs Maul. Von dem erholt man sich ja womöglich nicht so schnell.
Ich glaube, das ist Vor- und Nachteil tatsächlich für den BVB, dass die sich im Moment gar nicht um die überhöhten Geschichten kümmern müssen. Natürlich werden sie den Gegner scouten und den Gegner professionell zerlegen und sich eine Strategie überlegen. Das ist ja heute üblich. Aber ich glaube, dem BVB wird es zunächst mal darum gehen müssen, dass die der BVB sind. Also die Dortmunder werden tatsächlich versuchen müssen, all das, was sie an Körperspannung, Haltung, Wettbewerbshärte haben, zusammenzukratzen und aufs Feld zu bringen. Das ist ja vor allem... Das ist ja ein bisschen kurios, weil das ist ja eigentlich die Diagnose gewesen, die sie in Dortmund vor der Saison angestellt haben. Da hieß es, wir haben zu viele, also ich sage das jetzt mit meinen Worten, wir haben zu viele Talente, wir haben zu viele verzärtelte Künstler, wir brauchen ein bisschen mehr Wettkampfhärte auf dem Platz. Und so kam es dann auch zu Transfers wie Metscher oder Sabitzer, und so hat dann Emre Can plötzlich die Kapitänsbinde übernommen. Und man hatte am Ende das Gefühl, das war jedenfalls in der Vorrunde über weite Strecken mein Gefühl, dass ich gedacht habe, ja, richtige Diagnose, aber vielleicht ist es dann doch falsch gemacht. Also vielleicht sind die Spieler dann, die man für die richtige Diagnose ausgewählt hat, doch nicht die richtigen oder sind nicht gut genug. Jedenfalls hat die Mischung nicht gepasst. Und erstaunlicherweise scheint sie jetzt aber in der Champions League zu passen. Da spielt nämlich Dortmund genau so, wie sie das eigentlich vor Saisonbeginn wollten. Und deswegen wird, glaube ich, sehr viel davon abhängen, wie der BVB spielt. Also zwar ist Paris die viel berühmtere Mannschaft und Lionel Messi, hätte ich fast gesagt, also die sind ja jetzt nicht mehr Messi und Neymar, aber Kylian Mbappé ist sozusagen der berühmteste Spieler. Aber bei Dortmund wird schon sehr viel darauf ankommen, ob die Dortmunder da was entgegenzusetzen haben oder ob sie das Bundesliga Dortmund aufs Feld bringen, dann wird es schwierig.
Also ich glaube, dass tatsächlich dieses Duell sich zu ganz großen Teilen im Gegensatz zum Spiel jetzt zwischen Real Madrid und Bayern zu ganz großen Teilen im Hinspiel entscheiden wird. Die Frage, wie die Dortmunder, was für ein Resultat die aus dem Hinspiel in Dortmund rausgehen mit der Unterstützung dieses Stadions, das wird, glaube ich, in viel größerer Hinsicht über dieses Duell entscheiden als in dem anderen Halbfinale. Es ist, glaube ich, wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht, dass sie das Hinspiel zu Hause spielen. Ich glaube, dass da viel Positivität drin ist, weil ehrlich gesagt, also so richtig viel zu verlieren haben die Dortmunder nicht. Das ist eine völlig andere Situation als jetzt zum Beispiel im letzten Jahr, am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison, als man so förmlich spüren konnte, wie da durch die Stadt so dann doch die kleine Angst mitschwang, und wenn das jetzt doch schief geht. Jetzt haben sie mal so ein Spiel, wo die tatsächlich auf die Zuschauer auch setzen können. Es ist ein einschüchterndes Ambiente und sie können vorlegen. Ich glaube, wenn die Dortmunder wenn das Hinspiel in Paris gewesen wäre oder wenn das Hinspiel in Paris wäre und die Dortmunder ein gutes Resultat aus Paris mitbringen würden, das wäre, glaube ich, psychologisch, mental für diese Mannschaft viel schwerer zu verarbeiten gewesen. Also so gesehen, glaube ich, haben auch die Dortmunder ganz gute Chancen, sich da gegen Paris mindestens achtbar aus der Affäre zu ziehen und möglicherweise auch das Finale zu erreichen in London.
Ich meine, klar, für Thomas Tuchel bieten die Champions League Halbfinals jetzt die Chance, gestärkt aus dieser wilden Bayern-Saison ohne Meistertitel, ohne Pokaltitel zu gehen. Dortmund, du hast es schon beschrieben, ist die Lage ein bisschen anders, aber trotzdem hat es eine gewisse Bedeutung, dieses Spiel. Also es dürfte ja zumindest für BVB-Coach Edin Terzic eins der wichtigsten Spiele seiner bisherigen Trainerkarriere sein. Wie wirkt sich das eventuell aus? Du hast jetzt schon gesagt, eine gewisse Unbeschwertheit ist da im Vergleich zu diesem Saisonfinish vergangenes Jahr. Aber wie könnte das eine Rolle spielen?
Ja, also ich glaube schon, dass viele, viele Augen auf Edin Terzic gerichtet sind. Also man kann ja gegen einen Trainer, der eine deutsche Mannschaft, die in Deutschland Fünfter ist, ins Champions League Halbfinale führt. Gegen diesen Trainer kann man ja schwer was vorbringen. Das ist ja eine Erfolgsgeschichte. Trotzdem weiß man ja, da muss man ja gar nicht als Reporter was reingeheimnissen. Das ist ja offen auf dem Markt ausgetragen worden, dass es da durchaus immer wieder skeptische und auch kritische Blicke der Oberen in Richtung Terzic gegeben hat. Die mögen den, das ist ein Urborusse. Es gab auch immer wieder das Raunen, ob er dann taktisch nah genug am modernen Spiel sei, ob er da gut genug, um es banal zu sagen, für diese hohe Ebene sei. Da steht ein bisschen Aussage gegen Aussage intern. Und wenn man sich jetzt anguckt, was der BVB da für ein hochprominentes Organigramm anrührt für die neue Saison. Da kommt ja Lars Ricken als neuer Boss, dann wird Sebastian Kehl erstmal bleiben, dann kommt der hochehrgeizige Sven Mislintat und reiht sich angeblich in die dritte Reihe ein, das möchte ich im Übrigen erstmal sehen. Dann haben wir natürlich Matthias Sammer noch dabei, dann haben wir noch Aki Watzke dabei, der noch da ist und wenn er nicht mehr da sein wird, wahrscheinlich so ähnlich wie der Uli Hoeneß, dann doch der stille Teilhaber in der Ferne sein wird, der Daumen hebt und senkt. Also das ist ja wirklich eine Ansammlung an Alpha-Tieren, die dann da künftig vor Ort sein wird. Und die alle werden schon sehr genau auf Edin Terzic gucken. Deswegen glaube ich, dass wir den Trainer nicht beeinflussen, aber jedenfalls nicht am Tag und am Abend beeinflussen. Aber ich glaube schon, dass der Schluss der jetzigen Saison inklusive der Bundesliga-Platzierung auch darüber entscheiden wird, wie diese zahlreichen hohen Herren über ihren Trainer denken und ob es da irgendwann im Laufe eines Sommers vielleicht doch nochmal Gedanken an mögliche neue Namen gibt. Ich glaube schon, dass auch Terzic sozusagen da auf einer großen Bühne steht, auf der er was zeigen sollte.
Vom Ur-Dortmunder Edin Terzic sage ich Danke an die Ur-SZler. Danke Christoph, danke Javier. Am Dienstagabend Bayern München gegen Real Madrid, am Mittwochabend Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain und nächsten Montag eine neue Folge von Und nun zum Sport. Das sind doch gute Aussichten. Die heutige Ausgabe produziert hat Annika Bingert. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.